wenn man sich nur ein einziges Mal testen lässt, hat man oft in der Studie gesehen, dass es eben nicht die prostatakrebs-spezifische Mortalität senkt, im Gegensatz zu mindestens zwei oder mehr Tests.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer erneuten Folge unseres Podcastes zusammen mit meinem lieben Kollegen Alexander Hese. Hallo Alex.
Moin Markus, moin liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
Wir hatten ja einmal schon einen Podcast gemacht zur Robotik, das ist ja auch so dein Profil als Leiter unserer robotischen Sektion sozusagen in der Martini-Klinik, aber du hast viele andere Interessen auch und eines deiner Interessen, und darüber möchtest du heute sprechen, ist die Anwendung des PSA-Wertes. Hast du früher auch einiges an Studien dazu durchgeführt, zur Unterform und dergleichen, und du hast uns eine aktuelle Auskopplung im Prinzip aus der ERSPC-Studie mitgebracht. Ein altes, immer wieder neues Thema. Alex, leg los, stell uns deine Studie vor.
Ja, also ich weiß, dass eigentlich das Thema, mit dem wir uns seit Jahrzehnten beschäftigen, ist, wie kriegen wir Patienten, wie kriegen wir die Mortalität des Prostatakarzinoms gesenkt? Und natürlich ist die Früherkennung das ganz große Thema. Die ist in anderen Erkrankungen, beim Brustkrebs, beim Kolonkarzinom, ist das gar keine Frage, dass man eine Früherkennung macht, beim Zervixkarzinom. Und zumindest aus der urologischen Sicht habe ich das Gefühl, dass selten so erbittert debattiert wird wie über die Notwendigkeit oder die Vor- und Nachteile einer in diesem Fall jetzt PSA-basierten Früherkennung zur Senkung der prostatakarzinomspezifischen Mortalität.
Und immer wieder gibt es dazu Auskopplungen und Studien. Und jetzt ganz aktuell 2023 war die European Urology-Arbeit, die du uns mitgebracht hast.
Genau, und die Zeitreise ist mittlerweile 21 Jahre lang. Wenn wir ins Jahr Ende 2023 blicken, wir schauen heute auf die European Urology publizierte Studie A Detailed Evaluation of the Effect of Prostate-Specific Antigen-Based Screening on Mortality and Morbidity of Prostate Cancer.
Ui, langer Titel, okay.
Und der ist noch nicht fertig, geht nämlich weiter mit 21-Year-Follow-Up-Results of the Rotterdam Section of the European Randomized Study for Screening for Prostate Cancer. Großer, langer, sperriger Titel, aber gewichtig, muss man sagen, denn es ist im Grunde immer wieder ein weiteres Stück Evidenz, was sich über die Jahre aufaddiert, was uns zeigt, wie wertvoll die PSA-basierte Prostatakarzinom-Screening ist.
Und versuch mal in einem Satz so die Kernmessage dieser nun 21 Jahre Rotterdam-Arbeit zusammenzufassen.
Ja. Im Kern geht es darum, dass wir sagen, dass nach 21 Jahren sowohl die absolute Anzahl an Metastasierung als auch die Sterblichkeit des Prostatakarzinoms immer weiter abgesunken ist und sich immer besser darstellt, als es in früheren Publikationen angekommen ist. Im Grunde genommen kann man sagen, dass, wenn wir diese Studie bewerten, dass dieses Risiko durch ein Screening im Sinne einer Intent-to-Treat-Analyse das Risiko an einem Prostatakarzinom zu versterben um 30-35% gesunken ist.
Und Metastasierungsrisiko?
Um 33%. Das ist ein Endergebnis, es ist ein weiterer Zwischenschritt. Das wissen wir gar nicht so ganz genau, aber es lohnt sich sicherlich noch einmal ein bisschen in die Historie einzusteigen, wie diese Evidenz überhaupt gesammelt worden ist. Und da müssen wir ja im Grunde genommen in das Jahr 2009 zurückspringen, in der zwei große Studien publiziert worden sind, natürlich höchstkarätig in der gleichen Ausgabe des New England Journal of Medicine, nämlich einmal die, wie wir sie immer nennen, ERSPC-Studie, die untrennbar mit Fritz Schröder aus Rotterdam verbunden ist, und die Studie, die mit Jerry Andreol assoziiert ist, die Mortality Results from the Randomized Prostate Cancer Screening Trial, auch kurz PLCO-Trial genannt. Und diese beiden Studien haben im Grunde genommen die Wertigkeit des PSA-basierten Screenings untersucht und sind tatsächlich zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Nochmal zur Erinnerung über die Natur des ERSPC-Trials. Das ist im Grunde genommen ein Zusammenschluss verschiedener europäischer Screening-Institutionen, beispielsweise in Holland, also in Rotterdam, in Schweden Göteborg, Finnland Turku, Schweiz Aarau beispielsweise. Und die haben ihre Daten zusammengetut mit etwas unterschiedlichen Screening-Protokollen, aber die Patienten oder die asymptomatischen Männer, muss man sagen, wurden regelmäßig gescreent und man hat eben geschaut, wie ist die Wahrscheinlichkeit der Reduktion der prostatakrebsspezifischen Mortalität. In der Erstauskopplung nach 9 Jahren Follow-up, vergleichsweise kurz, aber es ist sicherlich auch unter einem gewissen Druck publiziert worden, konnte man in der Intent-to-Treat-Analyse, also in der Analyse, die sagt, dass Männer, die in den Screening-Arm randomisiert wurden, auch wirklich gescreent wurden und Männer, die in dem Kontrollarm waren, die also nicht gescreent hätten dürfen, das auch tatsächlich nicht gemacht haben. Wenn wir diese Studie analysieren, ist man bereits nach 9 Jahren zu einer 20-prozentigen Reduktion der prostatakarzinomspezifischen Mortalität gekommen.
Ja, das war in der europäischen Studie.
Das war die RSPC.
Die ja noch viel größer war auch als die PLCU-Studie damals.
Anzahlmäßig größer war als die PLCU von der Teilnahme. Aber was natürlich hängen geblieben ist, und das hat dann natürlich auch Schlagzeilen gemacht, ist eben diese Aussage, dass man 1410 Männer screenen muss, also diese Number Needed to Screen, und man muss 48 Prostatakarzinome diagnostizieren, um einen Prostatakarzinom spezifischen Tod zu verhindern. Also es klingt nach einem extremen Missverhältnis von Aufwand und Effekt letzten Endes. Aber statistisch gesehen ist dieser Effekt da gewesen. Und der PLCO-Trial, der hat, muss man sagen, in 10 Zentren in den USA Männer gescreent oder nicht gescreent, so war das Protokoll. Und das zeigte sich letzten Endes, dass es keinen Unterschied in der Mortalität zwischen dem gescreenten und dem ungescreenten Arm war. Also eine totale Differenz zur Aussage der Arbeit aus Europa.
Und das war sicherlich der ganzen, ich sag mal, Diskussion um den PSA-Wert nicht zuträglich, nachdem wir 2 riesige Studien dann publiziert wurden und plötzlich hieß es ja, hat was gezeigt oder auch nicht. Also war das Ganze dadurch eigentlich komplett in Frage gestellt.
Es ist im Prinzip, wenn bei conflicting results ist das Ergebnis, wir können uns nicht festlegen, also wird man eher keine Empfehlung aussprechen oder zurückrudern.
Und wir haben ja dann, da gab es ja diese ganze USPTF, die US Preventative Task Force Empfehlungen, die basierten ja auf der PLCO-Studie dann auch, die da gesagt haben, kein PSA-Screening überhaupt einsetzen. Diese ganzen Flut an Publikationen, die wir mittlerweile gesehen haben, dass danach die fortgeschrittenen Tumoren wieder anstiegen. Alles letztendlich Folge dieser beiden oder eigentlich dieser einen PLCO-Studie. Und dann ging es ja so unglaublicherweise weiter noch.
Das muss man sagen. Deshalb kamen ja dann Folgepublikationen daraus, beispielsweise schon 2011 oder 2012 vielmehr in der Reevaluierung der PLCO-Studie. Und da hat sich nicht überraschend gezeigt, dass auch in einem längeren Follow-up die Unterschiede zwischen Screening und ungescreenten Arm oder Kontrollarm bezüglich Mortalität nicht da gewesen sind. Aber, und der interessantere Teil in der, dass man gesagt hat, wie ist eigentlich die sogenannte Kontamination, wie rein sind eigentlich die Gruppen? Und da tauchte zum ersten Mal sichtbar auf, dass in dem Kontrollarm der PLCO hat man berichtet, 40% Kontamination, 44% genau genommen aller Männer, die nicht hätten gescreent werden sollen, haben trotzdem PSA-Werte gemacht. Und das heißt natürlich, dass aus diesen PSA-Werten trotzdem Therapien abgeleitet wurden, unter Umständen vielleicht biopsieren. Und das heißt aber trotz alledem, sie haben im Grunde eine gewisse Verunreinigung der Gruppe, die rein sein sollte von PSA-Bestimmung.
Und das war ja noch nicht mal das Ende der Geschichte. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, muss ich sagen, hat mich wirklich erschüttert. 2016 war das auf dem EOE-Kongress, da wurden die Daten noch mal weiter verfolgt und dann richtig in die Akten dieser Patienten aus der Kontrollgruppe reingeschaut und dann war es tatsächlich so, dass im 90%-Bereich PSA-Wert gemessen wurde und im Prinzip, weil ja auch einige da nicht in dem Screening-Arm da überhaupt hingegangen sind, dass im Prinzip der gleich häufige Einsatz des PSA-Wertes gesehen wurde in beiden Armen, wenn man sich das richtig angeschaut hat, war für mich so einer der größten, soll ich sagen, Wissenschaftsskandale in Anführungsstrichen, war wirklich erschüttert, als das auf der EUA vorgestellt wurde. Und leider hat es ja wenig, Widerhall gefunden in der Presse, dass eigentlich diese Studie völliger Quatsch ist. Und die ESBC-Studie, wo du ja jetzt diese Auskopplung hast, ja eigentlich viel, viel besser ist.
Also man muss sagen, es ist ja ein Politikum, auch sicherlich in den USA gewesen. Und deswegen ist der Widerhall in der Presse in den USA sicherlich dünn ausgefallen. Und auch diese United Service Preventive Services Task Force, United States Preventive Services Task Force heißt genau, ist ja auch angesichts dieser Evidenz, dass wir im Grunde genommen Screening gegen Screening vergleichen, wo ja prinzipiell kein Unterschied rauskommen kann, vergleichsweise moderat zurückgerudert und hat ihre, wir empfehlen das gar nicht mehr, ein bisschen aufgeweicht und haben nur gesagt, wir empfehlen es nicht mehr für Leute über 70 Jahre. Man hätte das natürlich deutlich anders ausweichen können, aber ist halt immer auch ein Politikum. Aber man sieht natürlich auch, dass aus der ERSPC-Studie seit 21 Jahren höchstkarätige Publikationen rauskommen, während aus der PLCO-Studie, die ist zwar nicht offiziell beerdigt, aber von der spricht man, da kommen keine Ergebnisse mehr raus. Und das ist natürlich, spricht irgendwie schon auch eine deutliche Sprache.
Man muss ja sagen, die ESPC hatte ja auch Kontamination. Und ich erinnere mich an eine Publikation auch aus dem Rotterdam-Arm. Da hatten die geguckt, also exakt die, die eingeladen waren, auch hingegangen sind, versus die, die nicht eingeladen sind, auch wirklich nicht hingegangen sind. Also Kontamination, Non-Attendance, alles kontrolliert. Und da war die Risikoreduktion 50%. Und das ist etwas, muss ich sagen, ich habe das mit Fritz Schröder, 30, weil ich 30, versucht habe.
31.
50. Alex hat mir gerade zugeflüstert, 31. Aber nee, da würde ich sogar widersprechen, tatsächlich.
Also das kommt darauf an, in welchen Zeitraum du guckst. Ne? Ja. Die haben ja sozusagen direkt im Anschluss.
Und für was die kontrollieren tatsächlich auch. Also es war so, dass die... wenn sie beides, also diese Nicht-Non-Attendance und Kontamination, dass man dann sagen kann, und das hatte ich Fritz Schröder auch mal gefragt, ihm gesagt, ist das so, dass ich diese Daten einem Patienten plausibel richtig wiedergebe, wenn ich sage, wenn sie ein Kandidat sind wenn sie potenzieller Prostatakrebspatient sind in ihrem Leben und sie machen eine PSA-Früherkennung, halbieren sie ihr Risiko daran zu versterben. Ist das die richtige Interpretation? Und darauf hat er ja gesagt.
Klar, das ist ja am Ende sozusagen diese Diskussion, wie man Studien handhabt und wie man die Studienkohorten betrachtet, ist ja eine epidemiologische Betrachtungsweise. Wenn man sagt, ich randomisiere jemand in einen Arm, so wie wir das ja bei Medikamentenstudien viel klarer offensichtlich schaffen. Und ich behandle ihn, wie er in diesem Arm vorgesehen ist. Das ist etwas, was wir in solchen Studien wie beim zum Beispiel PSA-basierten Screening oder beim Mammographie-Screening und wahrscheinlich bei vielen, denk an die Pivot-Trial oder von Freddie Hem, den Protect-Trial, die Leute, die in den Arm A, zum Beispiel operative Therapie oder B oder Watchful Waiting C rein randomisiert wurden, wenn man in einen Arm operiert rein randomisiert wird, aber sich dann nicht operieren lässt, dann wirst du trotzdem als operiert Klar. gezählt. Und das Klar. ist eben immer dieser Effekt.
Das ist immer die Schwierigkeit.
Und das ist etwas, was nicht passiert, wenn du dich als Einzelperson betrachtest. Wenn du als Einzelperson sagst, ich gehe alle 4 Jahre oder alle 3 Jahre zur PSA-Bestimmung, dann ist das genau richtig. Das Individuum reduziert seine Wahrscheinlichkeit, an einem Prostatakrebs zu sterben, in Abhängigkeit natürlich von der Zeit, die er in der Untersuchung oder in dem Screening gewissermaßen ist. Er screent sich ja selber um 50% nach 14 Jahren. Und das berücksichtigt ja auch nur einen Patienten ohne Berücksichtigung weiterer Risikofaktoren, beispielsweise Alter oder familiäre Vorgeschichte.
Ja, wir sind ja heute auch viel, viel weiter. Ich wollte noch einen Punkt nochmal aufgreifen aus dieser Studie. Da ging es auch um die Sinnhaftigkeit eines einzelnen PSA-Testes und des seriellen Klar. PSA-Testes. Kommentier das doch einmal.
Also, was man natürlich auch gesehen hat, ist, dass wenn wir die Patientengruppen, man hat ja verschiedene Patienten angeguckt und auch geschaut, wann mit welchem Alter sind die denn überhaupt in den Screening-Arm rein oder in die Kohort überhaupt reingekommen. Und es war ja so, dass initial, das war zwischen 93 und 2000, hat man ja angefangen, also extrem früh. Und die Gruppe war so jung wie bis, also im unteren Ende 55, aber es konnten bis 74-Jährige wurden rein randomisiert und in den Screening- oder Kontrollarm. Und es wurde auch in 4 Jahren Abständen gescreent und hat letzten Endes gesehen, dass in dem Alter größer 70 Jahre zum Zeitpunkt der Randomisierung, also wenn man 71 war und hat gesagt, ich möchte da auch mitmachen, dann hat man gesehen, dass es dort keinen signifikanten Unterschied mehr gegeben hat zwischen Screening- und Kontrollarm in der prostatakrebsspezifischen Mortalität. Und auch das ist ja irgendwie intuitiv logisch sozusagen. Je jünger man ist und desto wahrscheinlicher ist, dass da natürlich ein Screening-Effekt ist. Wobei man nicht nur sagen muss, je jünger, sondern auch je höher die Anzahl der Screening-Besuche, auf Deutsch gesagt, der PSA-Test ist, die man im Screening macht.
Einmaliger PSA-Test hatte keinen Unterschied gemacht.
Wenn man sich nur ein einziges Mal testen lässt, hat man auch dort in der Studie gesehen, dass es eben nicht die prostatakrebsspezifische Mortalität senkt, im Gegensatz zu mindestens 2 oder mehr Tests.
Und gleichzeitig hat man irgendwie auch gesehen, diese Metastasierung, dass es wenn Metastasen gefunden wurden, zumeist, kann man sich ja auch irgendwie vorstellen, mit dem ersten PSA-Test da rauskam und dann in diesen Folge, also dann wo sozusagen der Effekt des Screenings auch kam, extrem selten nur noch eine Metastasierung im Verlauf dann entdeckt wurde bei dem Patienten.
Nee, das liegt ja auch daran, man geht einmal mit einem großen Kescher durch, sozusagen, und die Metastasierten, die fallen dann schon auf. Klar, sie haben ja dann auch einen 500er PSA-Wert oder so oder einen 50er. Aber danach ist ja sozusagen die Kohorte gewissermaßen von den schlimmen Karzinomen, von den offensichtlich Metastasierten, auch wenn sie jetzt noch nicht symptomatisch sind, erstmal bereinigt. Und dann braucht es ja auch wieder Jahre oder Jahrzehnte unter Umständen, um in dieser bereinigten Gruppe eine, könnte man sagen, ausreichend hohe Anzahl an Metastasierungen sich entwickeln zu lassen. Und das ist etwas, was ja wiederum völlig dem natürlichen Krankheitsverlauf entspricht.
Ja. Sag nochmal kurz, wie waren die Screening-Intervalle dort gewesen?
In der Rotterdam-Studie 4 Jahre.
PSA größer 3, ne? 3 war der Trigger.
Bei größer 3 hat man gesagt, sollte man biopsieren. Auch das, klar, auch da sind wir heute weiter. Trostbasierte Sextantenbiopsie. Klar ist das alles heute anders und nochmal zu betonen ist, das sind Patienten, wo man eben nicht nochmal familiäre Vorgeschichte oder Ähnliches mit reingenommen hat.
Gut, wir haben vorhin noch immer so ein bisschen geschaut, wie siehst du, was glaubst du, wie sich das entwickeln wird? Wir haben EU-Empfehlungen und dergleichen, gab jetzt jüngst was von Lauterbach, auch einen Kommentar.
Naja, die Empfehlungen, die wir haben, sind von der IAU, die habe ich jetzt hier mal vorliegen, die sagen ja im Grunde genommen, nehmen die schon einiges davon mit. Erstens natürlich, klar, dass man natürlich Männer nur dann PSA testen soll, wenn sie wissen, worauf sie sich einlassen. Das wichtig ist, dass wir bei den Patienten sozusagen bestimmte Altersgruppen berücksichtigen mussten. Zum Beispiel natürlich, wenn jemand 50 ist, dann sollte man anfangen. Wenn jemand eine positive Familienanamnese hat, sollte er schon mit 45 beginnen oder bestimmte Ethnizitäten, wie man so schön sagt, auf African Descent bei 45. Oder wenn wir aus irgendeinem Grunde wissen, dass es BRCA-Mutationen beispielsweise gibt, schon im Jahr mit 40. Natürlich ein anderer Punkt ist der, dass wir eben die Screening-Intervalle sozusagen an den initialen PSA-Wert so ein bisschen rankoppeln. Das heißt, wenn jemand einen PSA-Wert von größer 1 zum Beispiel hat zum ersten Wert und der ist ungefähr 40 Jahre alt, dann sollten die Intervalle bei 2 Jahre liegen. Oder wenn jemand einen PSA-Wert von 2 hat und er ist 60 Jahre auch, dann ist der Screening-Intervall 2 Jahre. Umgekehrt ist es aber so, dass wenn natürlich die PSA-Werte da drunter sind, dass man dann die Screening-Intervalle auf 4 bis 8 Jahre auch strecken kann.
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Es wird ja immer so viel über Diagnostik, über Therapie, Verunsicherung der Patienten, unnötige dies und unnötig das. PSA kann ja auch ungemein beruhigen, wenn man einen Wert unter 1, und das haben ja sehr, 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 sehr viele Männer, dass man auch einfach sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal was nachkommt, ist extrem gering und man kann eben auch diese Intervalle extrem ausweiten. Unter 1, 4 Jahre wird empfohlen in den deutschen Leitlinien.
Und das macht es ja am Ende auch zu einem, all das, was ist auch alles ja immer wieder oft gesagt wurde, aber vielleicht kann man es gar nicht oft genug sagen, zu einem Test, den wir eben nicht one size fits all jedem 50- bis 70-Jährigen einmal oder zweimal im Jahr über den Kopf stülpen, sondern den wir risikoadaptiert und damit natürlich auch irgendwie bei aller Wertigkeit auch effizienter und man muss es ja auch sagen, kostengünstiger, ein preiswerterer Test, kostengünstiger machen. Was man auch nicht vergessen darf, ist bei den Diskussionen um den PSA-Wert, wir haben solche Sachen wie initial diese Number Needed to Invite, Number Needed to Diagnose besprochen und die sind natürlich, kann man so sagen, mit dem langen Follow-up etwas völlig anderes. Du erinnerst dich, dass wir sagen, 1400 Leute musst du screenen und die entsprechende Anzahl von Prostatakarzinomen diagnostizieren, nämlich 48, um einen prostatakrebsspezifischen Tod zu verhindern. Das ist jetzt nach 21 Jahren völlig anders geworden. Da sind es nämlich 293, muss man einladen und 7 muss man diagnostizieren, um einen prostatakarzinomspezifischen Tod zu verändern. Und das bringt das Ganze in ein völlig anderes Licht. Und wenn man jetzt mal noch weiterdenkt und an solche Dinge wie beispielsweise die völlig undisputierte Screening of Mammakarzinom oder Kolonkarzinom, da reden wir von beim Kolonkarzinom Number Needed to Screen mit 1173 und das ist eben nicht ein fäkaler Bluttest, sondern das ist eine Koloskopie. Oder wenn ich ans Mammakarzinom denke, redet man zwischen Number Needed to Screen von 553 bis 3000, um eine Mammakarzinom-spezifischen Tod zu verhindern. Man darf also schon sagen, dass sich ein PSA-Wert natürlich aufgrund der Länge der Zeit, die es nun mal braucht, aber sich sehr, sehr vorteilhaft in diese etablierten Screenings für das Kolonkarzinom oder Mammakarzinom einfügt. Und das ist sicherlich eine Erkenntnis, die kann man nicht oft genug betonen. Und auch es gibt Artikel, die sagen, die Kritik am PSA-Wert wird immer leiser und das ist sicherlich auch bei uns langsam am sozusagen Durchsickern, aber nicht mit der Vehemenz sozusagen am Durchsickern, wie man in den frühen 2019ern eben auf den PSA-Wert da doch ein bisschen eingeschlagen hat.
Das ist wohl absolut wahr. Wertigkeit der rektalen Untersuchung, 2 Sätze.
Wissen wir, wenn wir, jetzt gucke ich dich an und wir gucken unsere Patienten an und unsere Datenbank, 86% der Patienten, die wir behandeln, haben keinen tastbaren PSA-Wert. Das ist für mich, wenn man jetzt mal sozusagen nicht die Literatur oder den Bauch sprechen lässt, was soll man da noch zum Tastbefund sagen? Aber wir kennen die ProBase-Studie, Markus.
Ja, die hat ja sehr gut gezeigt, eigentlich, dass die Wertigkeit des Tastbefundes praktisch nicht gegeben ist. Das ist absolut vernachlässigbar, überhaupt ist, insbesondere bei jungen Männern wurde das ja untersucht, aus der Arbeitsgruppe von Peter Albers, dass das eigentlich als Früherkennung unsinnig ist und die EAU-Guidelines haben das ja auch so charakterisiert. Ich glaube, das kann man so schon mal sagen. Nicht, dass man ihn nicht auch machen sollte, wenn irgendwelche urologischen Fragestellungen da sind, aber als Screening-Test ist er sinnlos.
Und er ist akzeptierter und ist auch abrechenbar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist natürlich konterkariert so ein bisschen jetzt die Evidenz, die wir nach, wie gesagt, mittlerweile über 20 Jahren Evidenz zum PSA-Wert haben.
Letzter Punkt vielleicht noch. Es gibt ja nur viele Alternativen, seit wir auf diesem Gebiet sind. Ob es der PCA3-Test ist, da hast du selber auch viel zu gemacht, oder HK2 oder den FI Prostate Health Index, wo siehst du Stockholm 3-Test, wo siehst du die Zukunft für andere Serummarker oder bessere Serummarker? Was wäre dein Favorit?
Also kommen und gehen haben man viele gesehen. Es fällt mir schwer, eine Zukunft zu sehen, in der es keinen PSA-Wert gibt, muss man sagen. Irgendwie ist der zu etabliert und auch der Stockholm-3-Test ist ja letzten Endes auch wenn wir sagen, es ist ein Test, es ist ja ein ganzes Panel von Informationen, die dort letzten Endes mathematisch verarbeitet werden. Und
da vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer, Stock- und Reihtest, was der so beinhaltet. Das sind, oder ich sage es kurz, das ist genetische Information, das sind diese SNPs sozusagen, Single Nucleotide Polymorphismen, wo man eben gesehen hat, dass durch genetische Veränderungen ein höheres Prostatakarzinomrisiko bestehen kann und dann Unterform des PSA-Werts plus Familienanamnese und ob die vorher eine Biopsie schon mal hatten oder nicht. Also alles Dinge, die da irgendwie mit reinspielen, ob man Risiko erhöht ist. Karzinom. Und dieser Test wird schon in einigen skandinavischen Ländern oder wurde sehr gut validiert und ist jetzt gerade dabei, sozusagen auch in einer breiteren Menge von Patienten validiert zu werden. Wir haben es hier in Hamburg gemacht, haben da eine gute Vorhersage signifikanter Tumoren im Biopsie-Kollektiv gesehen, aber das ist sicherlich ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass das schon in diese Richtung gehen wird, dass man eben nicht nur einen isolierten Blutwert, sondern natürlich was andere Informationen mit hinzuzieht, um da noch spezifischere Aussagen machen zu können.
Im Grunde ist es ja, je mehr Bausteine man zusammenfügt, desto klarer wird ein Bild werden. Und ein Test, der nur ein Test ist, nämlich nur ein Eiweiß wie ein PSA-Wert, der wird, wenn ich 20 oder 5 oder 3 oder andere zusätzliche Parameter dazufügen, sich um ein gewisses Maß verbessern lassen, wie es ja ein Stockholm-3-Test tut oder wie es das Prostate Health Index als Kombinationswert gemacht hat. Und doch muss man immer wieder staunen, finde ich, wie gut ein PSA-Wert ist im Vergleich zu vielen anderen Tests, die da, ja, ich will mal sagen, die gewisse Sensitivität oder Spezifität oder eine bestimmte Anzahl von unnötigen Biopsien ersparen wird. Aber der PSA-Wert an sich ist schon was ziemlich Gutes, muss man sagen. Und ich glaube zumindest nicht, dass ein Einzelmarker in absehbarer Zeit kommt, der sagt, den können wir, da wir den haben, brauchen wir keinen PSA-Wert mehr.
So, jetzt letzter Satz. Frage an dich. Glaubst du, dass in 2024 die Kostenübernahme für den PSA-Test kommen wird?
Ob sie gesamtübergreifend für jeden einzelnen Patienten kommen wird, das vermag ich nicht zu sagen. Aber was wir sicherlich sehen, ist, dass es den politischen Willen gibt, den PSA-Wert zu einem etablierten, für jeden zugänglichen Früherkennungstest werden zu lassen. Und das ist sicherlich ein Schritt, auf den wir lange gewartet haben. Und da sehe ich die Zeit kommen, dass bei allen Sorgen, die wir sonst im Moment auf der Welt haben, dass das zumindest aus urologischer Sicht ein gewisser Hoffnungsschimmer ist.
Das ist schön, schön gesagt. Also nicht alles wird immer schlechter. PSA.
Die Urologie wird immer besser.
Das ist ein sehr schönes Schlussfazit. Dann möchte ich mich bedanken für die Vorstellung der Studie und nochmal deine Einschätzung und auch historische Aufarbeitung der PSA-Bashing und jetzt vielleicht doch irgendwie Akzeptanz. Lieber Alex, vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Markus. Vielen Dank an Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, an die Ehefrauen vor allen Dingen, denen viele Männer, das kann ich hier so sagen, die wir auf Station haben, die denen ihr Leben verdanken wahrscheinlich. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.